Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, auch wenn der Morgen heute schon weit fortgeschritten ist, aber nichtsdestoweniger trotzdem herzlich. Für jene, die mich nicht kennen, möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Rosemarie, genügt, und ich wohne in Ternitz. Das ist circa 25 Kilometer von hier Richtung Semmering. Und in dieser Gemeinde, da bin ich schon von allen Anfang an. Und darüber bin ich sehr froh und sehr dankbar. Vergangenen Samstag kam vom Helmut das E-Mail mit der Frage, ob ich heute diesen Teil des Gottesdienstes übernehmen könnte. Und damit war Schluss mit jeder ruhigen Stunde. Ja, und ich bekomme jeden Morgen von der Joyce Meyer die Andacht per E-Mail. Und wie ich die heute gelesen habe, habe ich mir gedacht, diese ganze Arbeit hätte ich mir sparen können, weil da liegt eigentlich alles drinnen. Und so lese ich sie euch trotzdem vor. Und zwar schreibt sie, die beste Art, den Tag zu beginnen. Der Psalm 119, 141 ist der Vers dazu. Ich komme in der Früh und rufe um Hilfe. Auf dein Wort hoffe ich. Könnte ja auch nicht gar nicht besser für mich passen heute. Wie fangen Sie Ihren Tag an? Stehen Sie hastig auf und kommen dann gerade noch rechtzeitig aus dem Haus? Schalten Sie den Fernseher an? Treiben Sie Sport? Wie auch immer Ihre morgendliche Routine aussieht, die wichtigste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, welche Rolle spielt Gott am Anfang meines Tages? Ich habe Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, aber jetzt weiß ich, dass es die beste Art ist, den Tag anzufangen, wenn ich Gott für das danke, was er für mich getan hat, und ihn frage, wie ich heute für andere Menschen Segen sein kann. Ich will Sie ermutigen, sich jeden Morgen neue Zeit zu nehmen, sich auf das Gut zu konzentrieren, das Gott in Ihrem Leben getan hat. Denken Sie darüber nach, durch welche Gefahren und Schwierigkeiten er Sie hindurchgebracht hat, wo er Sie geheilt und verändert hat und wie gut ist es zu wissen, dass er für Sie sorgt und ihre Gebete hört. Wenn sie lernen, ihre Gedanken jeden Morgen auf Gott auszurichten, wird er ihnen den Frieden und die Freude geben, die sie brauchen, um den Rest des Tages für ihn zu leben. Diese Worte, die fassen eigentlich all das zusammen, was ich auch sagen wollte. Aber ich kann ja jetzt nicht aufhören, denn wenn ihr jetzt schon heimkommt, was macht dann die Familie? Das ist doch alles aus dem Lot. Und darum bringe ich jetzt doch noch das, was ich mir so vorbereitet habe. Bobby Schuller beginnt jeden Gottesdienst mit den Worten, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Und in einem Lied, da heißt es noch, dies ist der Tag, den Gott für dich und für mich, für euch und für uns und für mich gemacht hat. Und neulich, da kam mir plötzlich so der Gedanke, ja, Gott hat diesen Tag nicht nur für euch und für mich, für dich und mich gemacht, sondern auch für ihn und mich. Denn er möchte ja gerne diesen Tag mit mir gehen, mich begleiten und mir all das schenken, was er in so viel Liebe für jeden von uns vorbereitet hat. Welche Freude, welche Ehre ist es doch, der Herr der Herren, der König der Könige, er will den Tag mit mir leben und mit mir unterwegs sein. Und mit neuer Kraft und Freude kann ich so dann jeden Tag in Angriff nehmen. Und so stürze ich mich jetzt auch gleichsam in meine Vorbereitung und danke schon jetzt, Heiliger Geist, dass du mir helfen wirst. Danke. Wenn ein prominenter Mensch stirbt, dann kommt im ORF immer die Meldung. Wir bringen jetzt in Memoriam diese Sendung für diesen Menschen zur Erinnerung, was er gesagt, getan, wie er gelebt hat. Und so möchte ich heute gleichsam in Memoriam von zwei Menschen, die uns vor kurzem verlassen haben, meine Gedanken widmen. Zunächst Dieter Weißenböck, die im 91. Lebensjahr nach langer Wanderschaft hier auf dieser Erde ihre ewige Heimat erreicht hat. Und Marlies Schachinger, die so plötzlich und so unerwartet, für mich zumindest, von uns gegangen ist. Wenn ich sie einst in der Ewigkeit treffe, da frage ich sie schon, warum sie das getan hat und sich nicht einmal verabschiedet hat. Aber es ist so schön, das alles ist ja nur ein Abschied auf Zeit. Wir werden sie eines Tages wiedersehen. Wird das ein Fest sein, schreibt Martin Guttel. Und wir werden aus dem Staunen dann überhaupt nicht mehr herauskommen. Und das glaube ich auch ganz fest, dass wir dann nur mehr staunen werden. Und ich habe mir vorgenommen, die ersten zwei, drei Ewigkeiten verbringe ich dann einmal damit. Wenn ich das alles sehen kann, erkennen kann, warum was so gewesen ist, was ich jetzt so überhaupt nicht verstehen kann. Ja, und so sind diese beiden Menschen in der ewigen Heimat angekommen. Wir aber, wir sind hier. Und das ist gut so. Denn wir haben ja noch eine Aufgabe, sonst wären wir nicht hier. Jeder von uns hat eine Berufung. Und das zu erfüllen, das ist oftmals keine leichte Herausforderung. Ich möchte dann manchmal gerne kneifen, denn ich habe dann Angst und ich sehe mich nicht raus und finde, das ist mindestens zwei Schuhnummern für mich zu groß. Aber dann stelle ich mir immer Folgendes vor. Ich habe einen Bruder. Mein Vater kommt zu mir und sagt, du, ich habe das für dich vorbereitet, mach das jetzt. Und ich sage dann, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Na gut, sagt mein Vater, dann sage ich es deinem Bruder, dann soll er das machen. Gut, mein Bruder macht das, ich schaue ihm zu und denke mir, na das hätte ich aber auch hingekriegt. So nehme ich dann auch immer wieder die Herausforderungen an, die auf mich zukommen, auch wenn mir dabei gleichsam die Knie schlottern. Und darum, Heiliger Geist, danke ich dir, dass du übernimmst. Es gibt einen Vers in der Bibel, als ich den das erste Mal in der Gute-Nachricht-Übersetzung gelesen hatte, da konnte ich es gar nicht fassen, was da steht. Ich las ihn dann immer wieder, ich strich ihn an, ich schrieb dann auch noch Halleluja dazu, weil er mich so gepackt hat. Ja, jetzt seid ihr hoffentlich neugierig geworden, was das für ein Vers war, der mich so bewegt hat. Ich habe ihn dann auch noch auswendig gelernt, weil ich ihn immer wieder, immer neu brauche. Er steht in Hebräer 4, Vers 16. So lasset uns nun hinzutreten zu dem Thron, auf dem die Gnade regiert. Und dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, das gibt's doch nicht. Denn ein Ort, wo ich immer verstanden werde, ich meine, es gibt Freunde, die mich wirklich mögen, aber oft schütteln auch sie den Kopf über mich und können mich nicht verstehen, wie ich das so sehen, sagen oder machen kann. Und ganz ehrlich, manchmal verstehe ich mich auch selber nicht. Und diese Erkenntnis, ich kann dort vor dem Thron der Gnade ganz ehrlich sein, alles so sagen, wie ich es sehe, wie es auf meinem Herzen ist. Ich muss nichts erklären, nichts beschönigen, nichts vergeistlichen. Ja, ich darf sogar schimpfen, mir mein Herz wirklich ausschütten, also völlig echt und wahrhaftig sein. Und das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Gott ist ja nicht überrascht, was da in meinem Kopf und Herzen vorgeht, weil er kennt mich ja durch und durch. Nur ich lebe halt immer wieder in der Illusion, ich wäre schon etwas weiter oder etwas besser. Schlimm. Aber Gott hält mich aus, verdammt, verurteilt mich nicht, sondern zeigt mir dann in seiner unendlichen Liebe, wie das Ganze bei ihm aussieht. Und so kann ich es dann auch annehmen. Und wenn ich dann diesen Ort der Gnade verlasse, dann geht Jesus mit mir, gleichsam wie mit den Emmausjüngern, und erklärt mir noch einmal alles, was ich so einfach nicht verstehen und einordnen kann. Ja, und neulich, da habe ich was entdeckt. Und zwar dort vor dem Thron der Gnade, dort ist noch so viel Platz. Da ist nicht nur Platz für mich, da ist Platz für jeden, der das möchte, für jeden, der das braucht, für jeden, dessen Herz so voll ist, dass er nicht weiß, wohin damit. Und darum darf ich euch einladen, auch zu diesem Thron der Gnade zu kommen, um dort die Kraft, die Hilfe, die Freude und den Blickwinkel Gottes zu erfahren und zu erleben. So viel Verständnis gibt es eben nur dort vor dem Thron, auf dem die Gnade regiert. Auch wenn ich das nicht verstehen kann, so kann ich mich doch darüber freuen und es jeden Tag neu erleben, an jedem neuen Tag, den der Herr für mich gemacht hat. Lesen, das ist eine meiner größten Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit. Ich kann da so richtig abschalten und in das Buch, in die Geschichte einfach hineinfallen. Ja, und so las ich wieder mal das Buch von Charles Colson, Der Berater. Als ich das erste Mal gelesen hatte, da hat es mich schon tief bewegt. Und jetzt beim zweiten Mal lesen, da hat es mich noch einmal ganz tief getroffen. Und so kam der Gedanke, und er ist mir gegeben worden, was weiß ich, ich könnte versuchen, dieses Buch, diese Lebensgeschichte nachzuerzählen. Und so will ich es versuchen, einfach weil für mich so viel da drinnen war. Charles Colson, er lebte von 1931 bis 2012. Ist also bereits in die Ewigkeit abgereist. Chuck, wie er von seinen Freunden genannt wurde, war Rechtsberater und wurde Sonderberater von Präsident Nixon. Er liebte und verehrte den Präsidenten dermaßen, dass er für ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar war und auch all die Sonderwünsche, die der Präsident hatte, versuchte er zu erfüllen. Dann kam die Watergate-Affäre. Viele wissen vielleicht gar nicht mehr, was das war. Deshalb will ich es ganz kurz erklären. Watergate, das ist der Name eines großen Gebäudes in Washington. Anfang 1970 befand sich dort das Hauptquartier der Demokratischen Partei. Und in diesem Gebäude verhaftete die Polizei eines Nachts fünf Einbrecher, die versucht hatten, Abhörwanzen zu installieren oder und auch Dokumente zu fotografieren. Dieses aufsehenerregende Ereignis brachte man mit den im November 1972 anstehenden Präsidentschaftswahlen in Verbindung. Der Amtsinhaber Richard Nixon sollte erneut für die Republikanische Partei antreten. Umfangreiche Ermittlungen des FBI offenbarten alsbald, dass die Auftraggeber dieses Watergate-Einbruchs unter den engsten Mitarbeitern, also unter dem Wahlkomitee, zu suchen waren. Somit geriet natürlich Colson sofort in den Verdacht, einer dieser Auftraggeber gewesen zu sein, da er ja dem Präsidenten so nahe stand. Und dann begann eine ganz aufregende Zeit für Colson. Er war natürlich in der Presse völlig zerrissen worden. Niemand glaubte ihm, dass er mit diesem Einbruch nichts zu tun hatte, weil er doch der engste Berater des Präsidenten gewesen war. Wer sonst, wenn nicht er, sollte das ausgeheckt haben? So war die ganze Verteidigung, die er vorbrachte, und alle Argumente umsonst. Und das nagte sehr an seinen Nerven. Ein ihm bekannter Geschäftsmann, Tom Phillips, hatte ihn einmal eingeladen, ihn doch zu besuchen. Und als er in dessen Nähe war, da absolvierte er diesen Besuch. Tom Phillips fragte Colson, wie es ihm so geht, und er versuchte, alles ein wenig herunterzuspielen und zu bagatellisieren. Aber da begann Tom Phillips aus seinem Leben zu erzählen, denn er merkte ganz genau, wie es ihm ging. Und er erzählte, wie er bei allem Reichtum, bei allem Luxus total unerfüllt und leer gewesen war. Und einmal, da war er in New York und da las er von der Ankündigung, dass Billy Graham an diesem Abend eine Veranstaltung hat. Aus reiner Neugierde, um diesen Mann auch einmal zu erleben, ging er hin. Aber was Graham an diesem Abend sagte, das rückte für ihn all die Dinge in ein neues Licht. Er erkannte, was ihm fehlte, nämlich diese persönliche Beziehung zu Jesus. So überlegte er gar nicht lange, sondern übergab an diesem Abend sein Leben Jesus. Colson hörte das und war völlig verwirrt und fragte: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben Christus Ihr Leben gegeben, Sie haben Jesus in Ihr Leben aufgenommen? Ich verstehe das nicht. Ist das auch wirklich so einfach? Ja, das alles ist so einfach, antwortete ihm sein Gegenüber. Natürlich müssen Sie Jesus in Ihrem Leben haben wollen und es ihm auch sagen. So hat's bei mir angefangen, sagt er, und seither habe ich eine Freude am Leben, wie ich es bisher nicht gekannt hatte. Colson merkt, es waren nicht nur leere Worte, denn dieser Mann strahlte das mit seiner ganzen Person aus. Völlig aufgewühlt ging Colson dann von dort weg. Und Phillips lud ihn ein, ob er sich nicht auch diesen Glaubensschritt setzen möchte, aber er war nicht dazu bereit. Und so ging er, stieg in sein Auto und wollte wegfahren. Aber er kam nicht weit, denn das alles, das arbeitete so stark an ihm und in ihm, dass er wieder zurückging und diesen Schritt setzen wollte. Aber als er zum Haus kam, da gingen eben die Lichter aus und er sah noch, wie Phillips mit seiner Frau die Stiegen hochging. So ging er wieder zurück zum Auto und übergab dort sein Leben Jesus. Und er schreibt, Tränen flossen das Gesicht herab. Und ich betete das erste Mal wirklich. Ich sagte zu Gott, Gott, ich weiß nicht, wie ich dich finden kann, aber ich will es versuchen. Ich bin, so wie ich bin, nicht viel wert, aber ich möchte mich dir allein geben. Und obwohl er in seinem Auto allein war, fühlte er sich erstmals in seinem Leben nicht allein. Dann begann für ihn ein sehr bewegtes Leben. Er erfährt, dass im Weißen Haus Senatoren sind, die auch gläubig sind. Und so versöhnt er sich mit Menschen, die er bis dahin überhaupt nicht ausstehen konnte. Ein Senator, der sein größter Feind war, der wurde dann sogar zu seinem besten Freund. Er erfährt dann auch, dass im Weißen Haus eine Gebetsgemeinschaft stattfindet und schließt sich dieser Gebetsgemeinschaft an. Er überlegt noch, mein Glaubensleben, das ist meine Sache, darüber rede ich nicht, das geht keinen was an. Aber Gott hat wie immer andere Pläne gehabt. Denn als er einmal aus diesem Gebetsraum herauskommt, da sieht das ein Bediensteter und der hat nichts Besseres zu tun, als das sofort einem Journalisten zu erzählen. Ja, und dann ging die Hölle los. Er wurde verlacht, verspottet, verhöhnt. Die Zeitungen waren voll mit Karikaturen für ihn, über ihn. Er aber hielt durch und er stand zu seinem neu gefundenen Glauben und bezeugte Jesus in all dem. Watergate hing ihm aber immer noch an, obwohl er damit ja nichts zu tun hatte. Nach einem langen inneren Kampf, den er sehr ausführlich in diesem Buch beschreibt, da erkannte er, auch wenn er mit Watergate nichts zu tun hat, sein Verhalten, das war auch nicht in Ordnung. Das war nicht so, wie es zu einem Christen passt. Er hatte andere denunziert und verleumdet. So machte er Selbstanzeige, wurde angeklagt und zu 3 Jahren Haft verurteilt. So landete er im Gefängnis, wo er den Raum mit Kriminellen teilen musste. In keinster Weise wurde er dort irgendwie auch nur bevorzugt. Er bekam dieselbe Kleidung, die auch die anderen hatten, abgeschlissen, abgetragen, ja, und von passend keine Rede. Eines Tages erzählte ihm dann ein Mitgefangener, dass es auch jemand darauf abgesehen hat, ihn umzubringen. Das war nun auch nicht gerade beruhigend für ihn. Noch dazu, wo er nicht in einer geschützten Zelle untergebracht war, sondern in einem Schlafsaal mit 40 anderen Personen. Da hatte er keine Möglichkeit, sich davor zu schützen. Seine tägliche Arbeit war in der Wäscherei. Er musste dort die Schmutzwäsche seiner Mitinsassen waschen. Wirklich unvorstellbar. Ein Mann, der in den höchsten Gesellschaftskreisen Amerikas verkehrte, jetzt in einem Raum mit Kriminellen. Noch dazu musste sich ja hier das Vertrauen der Mitgefangenen erst verdienen. Tiefer geht's wohl nimmer. Im Gefängnis, da gab es einmal wöchentlich einen Gottesdienst und darüber war er sehr glücklich. Der Prediger, der dorthin kam, der war so voll von der Liebe Jesu und strahlte das aus. Und das gab ihm natürlich unendlich viel. Und durch diesen Gottesdienst lernte er dann auch andere gläubige Insassen kennen und sie bildeten eine Gebetsgemeinschaft. So beteten sie einmal für einen Gefangenen, der wegen einem ganz geringen Vergehen eine lange Haftstrafe zu verbüßen hatte. Sie fanden das ungerecht und baten Gott darum, dass er diese Haftstrafe doch verkürzen möge und dass der Mann vorzeitig entlassen wurde. Und was keiner glaubte, das geschah tatsächlich. Der Mann wurde vorzeitig entlassen. Ein andermal beteten sie für einen Mann, der todkrank war. Sie beteten um Heilung. Und wieder geschah das, was keiner geglaubt hatte. Der Mann war am nächsten Morgen gesund. Und so konnte er Jesus im Gefängnis, an diesem Ort der Trostlosigkeit, bezeugen und erleben. Als drei Personen, die auch im Watergate-Prozess angeklagt waren und verurteilt waren, aber vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurden, da freute er sich sehr und dachte, jetzt ist doch meine Zeit hier vorbei. Aber der Richter, der ihn verurteilt hatte, der sagte Nein zu seiner Entlassung. Zu dieser schweren Enttäuschung kam dann auch noch die Meldung, sein Sohn ist wegen Drogenbesitzes im Gefängnis gelandet. Als seine Gebetsfreunde außerhalb des Gefängnisses davon hörten, dass er nicht freikam, da beschlossen sie bei Präsident Ford, der inzwischen an der Regierung war, dass sie für Colson die Strafe absitzen dürfen. Diese Nachricht, die erschütterte ihn zutiefst, denn wo gibt es Freunde, die sogar eine Gefängnisstrafe absitzen? Diese so große Liebe und Freundschaft erschütterte ihn mehr als alles andere zuvor. Und er schreibt, ich hatte zwar Gottes Gegenwart erfahren, aber jetzt erlebte ich seine Kraft und seine Liebe durch die Anteilnahme meiner Brüder. Und in jener Nacht vollzog ich die völlige Übergabe an Jesus und vollendete, was ich vor 18 Monaten bei Tom Phillips begonnen hatte. Auch kam er zu der Erkenntnis und er schreibt weiter, wenn es für Gott nötig gewesen war, Mensch zu werden, um den Kindern zu helfen, konnte es dann nicht sein, dass er Strafgefangener werden musste, um das Leid der Häftlinge zu begreifen? Vielleicht war es ein Teil des göttlichen Plans, dass ich ins Gefängnis kam, um die Männer als einen der ihren kennenzulernen. Als Besucher wäre ich ihnen fremd geblieben, hätte sie nie wirklich verstanden. Niemand begreift ja, was in einem Häftling vorgeht, wenn er nicht selbst einer war, die Angst verspürt, die Hilflosigkeit erfahren, die Trostlosigkeit ausgekochtet hat. In einem ganz kleinen Maß geschah mit mir, schreibt er, was auch Jesus erlebt hatte, als er zu uns kam und Mensch wurde. Und wie Gott sich nicht schämt, mich in Jesus Christus Bruder zu nennen, so sollte auch ich mich nicht schämen, jeden meiner Mithäftlinge als Bruder anzunehmen. Nachdem ich all das erkannte und ein Ja dazu hatte, da kam die größte aller Freuden über mich, schreibt er, die endgültige Befreiung, Gott alles zu überlassen. Und in den folgenden Stunden fand ich mehr Kraft, als ich je zuvor erfahren hatte. Es war der eigentliche Höhepunkt meiner Erfahrungen. Über mir und um mich her war die Welt mit Freude erfüllt, mit Liebe, mit Schönheit. Und zum ersten Mal fühlte ich mich wirklich frei. Frei mitten im Gefängnis, in all dem Schmutz, in der Erniedrigung, der Demütigung. Da erlebt er diese Freude und Freiheit, die wirklich nur Jesus gibt und die alles übersteigt, was er je erlebt hat. Er hat ein volles Ja gefunden zu seiner Gefangenschaft und er lobt und dankt Gott für alles. Und nachdem er das alles erkannt hatte, kam 48 Stunden später die Nachricht, er wird sofort entlassen. Die Begründung war, dass sein Sohn wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis war, sah der Richter ein, dass Kolsen in der Familie gebraucht wurde. So wurde sogar diese große Not und Enttäuschung zum Segen für ihn. Also Gott kann wirklich alles gebrauchen und jede Situation zum Segen werden lassen. Ein Bruder aus dem Gefängnis sagte bei der Entlassung zu ihm, Gott kümmert sich wirklich um alles. Er kümmert sich um die Menschen, die ihm gehören. Und irgendwie wusste ich, dass du heute befreit werden würdest. Und Kolsen erwiderte, ich danke dir, Bruder. Aber eigentlich hat er mich schon vorige Nacht befreit. 5 Tage nach der Entlassung fuhr dann Kolsen wieder in das Gefängnis, um seine Brüder zu besuchen und ihnen Mut zu machen. Das war dann der Anfang von vielen zahlreichen Besuchen überall im Land in den Gefängnissen. Es begann damit ein vollzeitlicher Dienst für ihn an den Strafgefangenen. Denn wer hätte das auch besser verstehen können als er? Was mich an diesem Lebenszeugnis so bewegt hat, das war die Situation, wo er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist und ihm klar wird, warum Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und er sieht dann plötzlich, ja, Jesus hat auch all das mitgemacht, was jedem von uns so einmal passieren kann. Er wurde abgelehnt, verachtet, verspottet, verlacht, verhöhnt, von allen verlassen. Er weinte, als er am Grab des Lazarus stand. Es gibt nichts, was er nicht verstehen könnte. Auch zuerst der Jubelruf, Hosianna dem König, der da kommt, und ein paar Tage später ans Kreuz mit ihm. Dass Jesus sich all das angetan hat, das ist wirklich unfasslich. Und er hat sich das alles nur angetan, damit wir alle die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Nicht tot sind danach, sondern mit ihm leben. Und so wie Martin Guttel sagt, das wird dann ein Fest sein und wir werden staunen. Unser Leben hier, das hat ein Ablaufdatum und wir wissen auch nicht, wann das sein wird. Es kann, so wie bei Dieter, 91 Jahre dauern oder wie bei Marlies, wesentlich kürzer sein. Darum wollen wir die Zeit, die Gott uns hier schenkt, mit ihm verbringen, uns von ihm alles schenken lassen, was er für uns vorbereitet hat. Richtig neugierig sein darauf, was er alles vorbereitet hat. So neugierig und gespannt sein wie ein Kind vom Weihnachtsabend. Und jeden Morgen neu die Frage, Herr, wo bist du? Was möchtest du? Was könnten wir jetzt gemeinsam angehen. Das bringt so viel Freude und Erfüllung und gibt dem Leben wirklich Sinn und Inhalt. So wünsche ich jedem heute, der hier ist, dass er diese Liebe Gottes, diese Größe, diese Güte, diese Barmherzigkeit, dieses Verständnis immer mehr erfahren und erleben kann. Ich möchte euch ermutigen und anstecken, sich in dieses Abenteuer mit Gott einzulassen. Glaubt mir, es lohnt sich. Und ich weiß, wovon ich rede. Und es sind ganz viele auch hier, die das genauso bestätigen können und erfahren haben. Wie schön das Leben mit Jesus sein kann, weil man nie allein ist. Ganz egal, ob man oben am Berg der Verklärung ist oder unten im Tal der Tränen. Er ist immer mit uns. Und dafür danke ich. Amen. Herr Jesus, so danke ich dir für dich, für deine große Liebe, für dein Erbarmen und dass dir jeder gleich wichtig ist, dass es egal ist, wo wir zu Hause sind, wer wir sind, wie unsere Geschichte ist. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für alles, was du für uns getan hast. Und ich weiß, ich kann das niemals begreifen, verstehen, aber ich bin so froh, dass ich dann eine Ewigkeit lang Zeit habe, es zu verstehen und mit dir zu erleben. Herr, ich danke dir, dass das vor uns allen liegt, dass wir uns alle darauf freuen dürfen und dass darum der Tod keine Bedrohung für uns ist, weil du dem Tod die Macht genommen hast und gezeigt hast, wer du bist, was du bist und wie du zu uns bist. Ich danke dir dafür.